Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
TikTok, kurze Videos und soziales Netzwerken. Ich finde, TikTok ist ein gutes Beispiel für das, was China erreicht hat, aber auch für das, was man da kritisch betrachtet an China. TikTok ist für viele, meist jüngere Menschen, schon lange deutlich wichtiger als andere Apps und Dienste, die aus dem Silicon Valley kommen. Das ist ein Riesenerfolg für China. Gleichzeitig verbieten andere Länder, die USA, ein paar europäische. Heute hat Österreich diesen Schritt getan, diese App auf Regierungssmartphones. Alles aus Sorge, das sei ein zu riskanter Draht direkt in die chinesische Regierung. Da stecken diese zwei Seiten drin und das ist vielleicht beim ganzen Digitalen in China so. Da ist einerseits die Überwachung, andererseits aber auch die Frage nach Freiheit, also irgendwie was Widersprüchliches. Wir versuchen das ein bisschen aufzulösen, wenn das geht, mit Christine Schie-Kupfer. Sie ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und hat gerade ein Buch geschrieben, Digital China, Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde, erscheint am Freitag. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Einerseits sind da viele Startups unterwegs in China. Andererseits hat man so das Bild, in China funktioniert doch eigentlich nichts ohne den Segen des Staates. Wie ist das bei der Digitalisierung des Landes? Funktioniert auch das nur kontrolliert, gelenkt vom Staat?
Nein, zumindest lange Zeit lang hat es das nicht. Wir erleben ja jetzt im Moment eine Phase, wo wir sehr viel mehr die starke Hand des Parteistaates sehen in dieser sehr dynamischen IT-Unternehmer-Szene. Die jüngsten Beispiele mit Alibaba und Tencent, die jetzt unter dem Vorwand oftmals des Antimonopolgesetzes zerschlagen werden, einfach weil sie genau am Anfang eben lange Zeit auch mit Toleranz der kommunistischen Führung sehr frei und unternehmerisch agiert haben, also eigene Strukturen aufgebaut haben, eigene Produkte oftmals natürlich auch mit Blick in die USA entwickeln konnten. Also es war durchaus beides. Es war gerade zu Beginn diese unternehmerische Kraft, auch einen gewissen Freiraum, der aber jetzt zunehmend von Seiten Pekings eingeschränkt wird.
Ist das im Prinzip dann auch schon was, was dann in diesem ganzen Bereich als Problem angesehen wird, auch für die Kreativität? Also weil, auch wenn das ein bisschen klischeemäßig klingt, natürlich man schon denkt, irgendwie braucht diese kreative Startup-Mentalität auch eine gewisse Freiheit. Und wenn die jetzt eingeschränkt wird, dann war es das vielleicht mit den Rekorden?
Sicherlich ist das ein ganz wichtiger Faktor bei der Digitalisierung, diese Bottom-up-Erfindertum, Pioniergeist, auch mal was ausprobieren zu können und dann auch eben die Möglichkeiten zu haben, zu scheitern. Man muss allerdings auch sehen, und das ist auch eine wichtige Seite an der Digitalisierung Chinas, gerade jetzt in diesen natürlich auch sehr kapitalintensiven Technologien wie Quantum Computing, wie beispielsweise auch 5G. Da steckt natürlich auch sehr viel staatliche Investitionen und auch staatliche Unternehmen, die oftmals kooperiert haben mit privatwirtschaftlichen Akteuren dann dahinter. Also man muss schon auch sagen, dass bei diesen jetzt wirklich Spitzentechnologien überraschend sicherlich auch für uns Staatsunternehmen und auch eine staatliche geförderte Industriepolitik teilweise sehr erfolgreich war und erfolgreich ist.
Ihr Motto und interessanterweise auch das Eingangszitat in Ihrem Buch, das kommt von einer Kultfernsehfigur der 80er, nämlich MacGyver. Der ist ja dieser Typ, der immer in der Lage ist, aus fast nichts genau das zu bauen, was er gerade braucht. Also mit Kartoffeln Auspüffe verschließen oder mit irgendwie Schokolade irgendwelche Säuretanks dichten. Also mit dem, was man hat, improvisieren. Kann man da irgendwie einen guten Bogen schlagen zu dem, wie China digital funktioniert hat?
Durchaus in genau diesem von Ihnen schon angesprochenen Startup-Milieu, wo es ja viel auch um Applikationen ging, also um Apps, um Weiterentwicklung von Software, aber einfach auch ein neues Denken von, wozu Applikationen möglich sind, wozu Leute auch ihr Handy nutzen. WeChat, was ja auch bei uns mittlerweile bekannt ist, ist da auch ein sehr gutes Beispiel, womit einfach vorhandenen Mitteln, Funktionalitäten von Chats, dann aber auch digitalen Bezahlsystemen, die sich entwickelt haben, das ist alles in einer Super-App, in einer Super-Plattform zusammengefasst worden. Und da derjenige, der das vorangetrieben hat und alle anderen, die daran gearbeitet haben, haben mit bestehenden Dingen improvisiert, kann man sagen, aber einfach auch neue Dinge erfunden. Der Gründer von TikTok ist ja schon angesprochen, ist auch ein gutes Beispiel. Der hat bei Microsoft gelernt, der hat erst in der Musikbranche angefangen, hat dort viel beobachtet, viel Wissen aufgenommen und hat das dann eben kombiniert in der jetzt sehr erfolgreichen App TikTok.
Jetzt kann man viel über Startups sicher auch noch sprechen, aber natürlich müssen wir auch ein bisschen sprechen über dieses große Feld Freiheit auf der einen Seite, Überwachung auf der anderen Seite. Denn all diese Technik kann man ja auch immer ganz gut benutzen in einem Land, in dem Überwachung eine wichtige Rolle spielt. Sie schreiben da, dass man Macht und Ohnmacht ganz gut an einem Menschen konkret zeigen kann, nämlich dem Arzt, der vor dem Coronavirus gewarnt hat. Wie meinen Sie das?
Dieser Arzt, der hat lange Zeit ja diese Technologie, also die Kommunikationsplattform WeChat nutzen können, um Kollegen vor diesen damals noch relativ unbekannten, aber schon mit Coronaviren in Verbindung Fällen zu warnen. Also er hat diese Technologie genutzt für sich, um Transparenz zu schaffen, um Leute zu warnen. Aber das hat dann genau die staatlichen Behörden eben auch auf den Plan gerufen, die gesehen haben, dass das nicht nur in internen Chatgruppen weitergegeben wurde. Das konnten sie nicht unbedingt sehen, aber es wurde dann auf transparentere Plattformen, auf Weibo, wo also eine größere Gruppe von Menschen erreicht worden konnte, weitergegeben. Und sie konnten ihn dann dadurch auch ausfindig machen. Er hat das auch mit Klarnamen gepostet. Aber sie waren dann eben in der Lage, diesen Informationsfluss auch mit welchen Klickzahlen das aufgerufen wurde, was die Leute dazu kommentiert haben, eben zu sehen. Also man kann das natürlich aktiv von Bürgern nutzen, um Informationen weiterzugeben. Aber natürlich kann dies wiederum auch ein totalitäres Regime nutzen, um genau diese, ich sag mal, Whistleblower, diejenigen, die solche Informationen dann weitergeben, ausfindig zu machen.
Und da sind wir natürlich direkt auch bei dem Konflikt, einem der Konflikte, die es dann gibt zwischen dem sogenannten Westen oder europäischen Ländern wie Deutschland, jetzt auch gerade die Außenministerin und der chinesische Außenminister im Gespräch. So Themen, wo man natürlich nicht übereinkommt. Kommt. Freiheit und Menschenrechte war ja schon immer problematisch. Jetzt ist gerade ein Riesenthema De-Risking, sagt man, eben der Versuch, so unabhängig wie möglich zu bleiben, trotz Zusammenarbeit und Handel, ja auch aus den schlechten Erfahrungen, die man da gemacht hat mit Russland und dem Krieg, was man da gelernt hat. China kritisiert dann dieses De-Risking und findet das nicht gut. Also da ist man ja gerade in so einer wahnsinnigen Konfliktsituation. Wie ist das im digitalen Bereich? Sehen Sie das als großes Risiko oder gibt es da irgendwie doch auch viele Chancen?
Also natürlich gibt es Chancen, Dinge zu beobachten, die in China, wie gesagt, perfektioniert worden sind, gerade diese inkrementelle Innovation, dass also bestehendes Wissen neu kombiniert wird, verfeinert wird, weiterentwickelt wird, sicherlich auch oftmals die schnellere Strategie, das auf dem Markt auszuprobieren, dann im laufenden Verfahren zu verbessern. Das funktioniert natürlich nicht für alle Technologien. Also sicherlich sich schon Prozesse anzuschauen, die gut laufen und natürlich auch gezielte Talentförderung, die in China sehr intensiv betrieben wird, beispielsweise auch da sicherlich Dinge, die zu lernen sind. Aber natürlich muss das zu universellen Werten, so würde ich das ja nach wie vor formulieren, passen. Also natürlich sollten wir nicht die dahinterliegenden parteistaatlichen Zielsetzungen und Effizienzbegriffe sozusagen in den Vordergrund stellen, um zu sagen, für mehr Effizienz oder Effektivität müssen wir nicht so viel anonymisieren und müssen wir eben etwas laxer mit beispielsweise privaten Daten umgehen.
Christine Schick-Kupfer, Professorin für Sinologie an der Universität Trier. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Digital China, Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde. Wir haben darüber gesprochen. Das Buch gibt es ab Freitag. Frau Schick-Kupfer, danke Ihnen für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen herzlich.